Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören. Zum Thema Stadträume am Hannah-Arendt-Platz.
Die Seestadt, ein Ort ohne Geschichte. Oder etwa nicht? Vienna.at, Titel 2018. Eine Stadt wird geboren, die Stunde Null der Wiener Seestadt Aspern. Die Neue Züricher Zeitung schreibt in einem Artikel von 2016: Und im Zentrum ein See. Alles ist noch unverbraucht und ohne Geschichte. In der FAZ ist 2017 zu lesen: Wiener Seestadt, Stadt ohne Leben. Das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen muss sich in dieser Stadt ohne Geschichte erst entwickeln.
Der Standard spricht 2017 dagegen von der blutigen Vergangenheit der Seestadt Aspern und berichtet: Der dortige Grund und Boden ist von ausgeprägtem archäologischem und historischem Wert. 6 Jahre später, ebenfalls im Standard: Wenn sich Bauprojekte in Wiens Geschichte graben. Bei Bauarbeiten in der Seestadt Aspern wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Reste von Soldatengräbern der Schlacht von Aspern gefunden.
Die Seestadt Aspern im 22. Bezirk Wiens ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Sie ist so groß wie 336 Fußballfelder. Bis 2028 sollen dort Wohnraum für bis zu 25.000 Menschen und Arbeitsplätze für bis zu 20.000 Menschen entstehen. Seit 2014 sind die ersten BewohnerInnen vor Ort. Mit den Schlagzeilen verschiedener Zeitungen im Ohr liegt es nahe, davon auszugehen, dass der vollkommen neu entstehende Stadtteil überhaupt keine Geschichte hat. Diese müsse von den neuen BewohnerInnen erst geschrieben werden, im alltäglichen gemeinsamen Handeln entstehen. Doch dieser Eindruck täuscht. Denn obwohl die Planungen zur Seestadt formal erst mit dem Stadtentwicklungsplan im Jahr 2005 begannen, zählt das Gebiet doch zu den ältesten Siedlungsgebieten Wiens. Es gibt sehr wohl eine Geschichte, oft ist sie jedoch unsichtbar.
Am 21. und 22. Mai 1809 kam es zur Schlacht bei Aspern. Doch noch bevor die Armee des französischen Generals Napoleon die Donau überqueren konnte, besiegten die Truppen von Herzog Karl die Angreifer. Es war die erste Niederlage unter der persönlichen Führung Napoleons. Etwa 23.000 österreichische und 27.000 französische Soldaten starben. Überreste der Schlacht werden noch heute bei Bauarbeiten gefunden.
Von 1912 bis 1977 fand sich an dieser Stelle außerdem das Flugfeld Aspern, der damals größte internationale Flughafen Österreichs. Die Eröffnung des Flugplatzes fand 1912 im Rahmen des ersten internationalen Flugmeetings Wien statt. Den bis zu 100.000 BesucherInnen wurde ein spannendes Programm geboten, das auch zahlreiche Wettbewerbe bereithielt. Es wurden unter anderem Weltrekorde in den Disziplinen Höhenflug und Distanzflug aufgestellt. Im darauffolgenden Jahr gab es sogar erstmals Damenhöhenflugwettbewerbe. 1914 fand kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges das dritte und vorerst letzte Wiener Flugmeeting statt. Österreich entwickelte sich in den kommenden Jahren zu einer führenden Luftfahrtnation. Der Flughafen wurde in dieser Zeit weiter ausgebaut und es gab eine Trennung zwischen Militär- und Zivilflugplatz. Historisch bedeutsam war darüber hinaus zum Beispiel die Einrichtung der ersten internationalen Flugpostlinie von Wien über Krakau bis nach Kiew. Auch der Anschluss an das Liniennetz erfolgte. Bereits 1925 wurden insgesamt 816 Fernflüge absolviert. An Pfingsten 1933 fand außerdem der erste Alpenrundflug der Welt statt. Zu dieser propagandistischen Flugveranstaltung kamen insgesamt 30.000 Menschen. Im Jahr darauf starteten vom Flugfeld Aspern die ersten Aufklärungsflugzeuge der Heimwehr.
Ein Kapitel der Flugplatzgeschichte, das auf dem Hannah-Arendt-Platz nicht präsent ist, ist die NS-Zeit. Am 12. März 1938 landeten parallel zur Ankunft auf dem Landweg Nationalsozialisten in Aspern. Sie brachten Truppen und Materialien. Generell wurde die Luftfahrt zur NS-Zeit früh für Propagandazwecke missbraucht. Sie ermöglichte Hitler, in verschiedensten Städten persönlich Reden zu halten. Auch Bombardements aus Flugzeugen brachten eine Zerstörung der Städte von zuvor unbekanntem Ausmaß. Auf dem Flugfeld Aspern wurden im Kriegsverlauf Flugabwehrkanonen positioniert. Auch Militärflugzeuge wurden gewartet und repariert. Parallel wurde die zivile Luftfahrt in reduzierter Form bis zur Räumung des Flughafens im April 1945 aufrechterhalten. Archivunterlagen des Wilhelminenspitals in Otterkring belegen außerdem, dass sich am Flugfeld Aspern ein Lager der Lufthansa für niederländische, griechische und jugoslawische ZwangsarbeiterInnen und Zwangsarbeiter befand. Die genaue räumliche Verortung des Lagers ist nicht geklärt und auch sonst beschränken sich die Quellen auf die Krankenhausakten.
Das Flugfeld wurde 1945 fast völlig zerstört. In den folgenden 10 Jahren nutzte die sowjetrussische Besatzungsmacht ihn als Stützpunkt. 1956 wurde der Flugplatz vom österreichischen Aero Club übernommen und bis 1977 als Zentrum der luftsportlichen Ausbildung im Wiener Raum benutzt. Auch Motorsportrennen fanden dort statt und der Flugplatz wird als wichtiger Bestandteil österreichischer Rennsportgeschichte beschrieben. 1977 wurde der Flughafen mit einer Großveranstaltung geschlossen. Der Flugverkehr wäre zu nahe an der Einflugschleise der neuen zweiten Piste des Flughafens Wien-Schwechat gewesen. In den kommenden Jahren wurde das Gelände eher industriell genutzt. General Motors siedelte sich mit einem großen Motoren- und Getriebewerk an. Es blieb jedoch auch viel Fläche ungenutzt. 2010 begann dann der Bau der Seestadt. Der Ingenieur Erwin Rössler schreibt in seiner Chronik zum Flugfeld: An das ehemalige Flugfeld Aspern wird dort nichts mehr erinnern.
Zeitsprung. Es ist Juni 2023. Die Sonne scheint. Wir befinden uns auf dem Hanna-Arendt-Platz. Aktuell das Zentrum der Seestadt. So empfinden zumindest wir es. Bis vor knapp 40 Jahren müsste hier die Landebahn des Flugfeldes begonnen haben. Heute kaum noch vorstellbar. Wir durchqueren den Park, laufen umher und machen uns auf die Suche nach Spuren, die die Vergangenheit an diesem Ort hinterlassen hat, oder bauliche Verweise, die auf die Geschichte des Ortes Bezug nehmen. Auf einer grauen Stampfbetonmauer ist ein Zitat eingelassen. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Ein Zitat von Hannah Arendt, Philosophin und politische Theoretikerin, nach der der Platz benannt ist. Weiter kontextualisiert ist das Zitat nicht. Statt uns zu den Leuten auf der Wiese in die Mitte des Platzes zu setzen, folgen wir dem grauen Betonweg, um den Platz zu umrunden. Vorbei an einem Tauschregal für Nachbarinnen folgen wir fröhlichem Kindergeschrei, um an einem Ort anzukommen, der plötzlich in verschiedensten Elementen auf die Vergangenheit des Ortes verweist. Ein Kinderspielplatz. Vom knirschenden Sandboden heben sich die Spielgeräte aus Metall und eine in freundlichem Blau-Weiß gehaltene Rutsche und Wippe ab. Kleine, niedliche Flugzeuge erinnern an das, was hier einst war. Warum ein Kinderspielplatz? Wir schließen unsere Runde um den Park ab und landen wieder in unserem Ausgangspunkt, dem Hanna-Arendt-Platz. Viel schlauer fühlen wir uns nicht. Es ist Zeit, mit jemandem zu sprechen, der an der Gestaltung dieses Ortes beteiligt war.
Jakob Kastner hat beim Berliner Landschaftsarchitekturbüro Mettler gemeinsam mit Jevo Landscapes aus Wien den Hanna-Arendt-Platz geplant und mitgestaltet. Später war er dann als Projektmanager für die Seestadt angestellt. Auf der Website von Jevo heißt es zur Gestaltung, der Platz würde als Treffpunkt, Pausenplatz, Orientierungspunkt dienen, aber auch als ein Ort der Erinnerung an Hannah Arendt. Von einer Baustelle zugeschaltet spricht er mit uns über die Geschichte des Ortes. Als erstes wollten wir von ihm wissen, warum die Seestadt so häufig als Ort ohne Geschichte dargestellt wird und warum die Historie des Ortes im Branding keinen Platz gefunden hat.
Weil es ein Marketingprojekt ist natürlich. Also das ist relativ einfach zu beantworten, weil die Seestadt natürlich Geschichte hat. Da gab es eine napoleonische Schlacht. Es wurden während der Bauarbeiten auch immer wieder so Soldaten und Pferde und Helme und so weiter gefunden. Und danach war es die Rennstrecke oder zuerst der Flugplatz, dann die Rennstrecke und dann fanden dort Treibjagden statt. Es gab eigentlich ganz viele Ansatzpunkte. Aber soweit ich das mitbekommen habe, war die ganz bewusste Entscheidung im Marketing, diese Geschichte nicht zu thematisieren, weil alles eher negativ konnotiert ist. Und sie wollten einfach eine ganz neue Marke aufbauen. Mhm. Und das hat angeblich auch ganz gut funktioniert. Also es ist dann doch eine der meiner ehemaligen Kolleginnen ganz klar gesagt, dass sie vorher die Kaufpreise der Grundstücke angeschaut haben in der Umgebung, gar nicht in der Seestadt, sondern die naheliegenden. und dann danach uns das doch ziemlich angezogen hat, der Preis.
Okay.
Es hat auch an das ganze Projekt Seestadt hat anfangs anscheinend auch niemand geglaubt. Deshalb hatten die ersten Vorstände ziemlich viel Namensfreiheit in der Entwicklung. Und die haben eben dann diese Marke aufgebaut und dann waren plötzlich alle überrascht, dass das Projekt nicht nur keine roten Zahlen schreibt, sondern doch deutlich schwarze.
Mhm.
Also es war eigentlich schon ein ganz gutes Erfolgsprojekt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man dann so durchgeht und so gar nichts spürt von dem, was vorher da war. Ja, nicht einmal der See ist ja echt, sondern künstlich. Also insofern, ja, ich kann es verstehen, wenn man sich damit beschäftigt.
Mhm. Okay. Super, vielen Dank für die Einschätzung. Nun ist uns auf dem Hanna-Arendt-Platz, zu dem wir ja speziell forschen, aufgefallen, dass es aber trotzdem ein paar Elemente gibt, die so einen geschichtlichen Bezug aufweisen. Könnten Sie da vielleicht einmal erzählen, welche das sind, beziehungsweise welche in der Planung mitbedacht wurden?
Der Kinderspielplatz, der lag mir sehr am Herzen, weil das Flugthema aufgegriffen wird.
Mhm.
Das war eigentlich so der Wunsch, dass man da doch irgendwie zeigt, dass da mal ein Flugplatz war. Das ist ja auch aufgebaut mit einem kleinen Kinderspielplatz, der eher so das Starten symbolisiert und das Flugzeug auftanken. Und dann gibt es so den für die etwas größeren Kinder mit Schaukeln und Rutschen, dann mit der Flugturbulenz rutschen, nach unten rutschen und drehen und hüpfen. Und dann gibt es den Jugendspielplatz, wo es dann eher schon wieder gelandet ist und wo man klettert und die ganzen Calisthenics Geschichten macht mit den Stangen.
Mhm.
Das ist so dort das Konzept. Und der zweite Ort, der referenziert, nehme ich an, jetzt auf den Hanna-Arendt-Platz an sich mit dem Zitat, oder?
Genau, ja.
Meinen Sie da was anderes?
Ja. Nein, genau.
Das ist eigentlich im Zuge von diesem Workshop entwickelt worden. Da hatten wir auch im Büro eine Partnerin, die das betreut hat. Und ich war leider nicht dabei. Deswegen weiß ich jetzt nicht so viel darüber. Ich weiß, dass es stattgefunden hat.
Okay, das heißt, Sie haben auch die Auswahl des Zitats in diesem Workshop getroffen?
Genau, ja. Das war eben die Martina Jauschneck hat das gemacht. Die hat eh auch ein eigenes Büro, auch damals schon. Und sie hat den Partizipationsprozess betreut. Und eben mein damaliger Chef, der Dominik Scheuß, Evo, der war auch dabei. Aber eben, das war genug mit zwei Leuten besetzt.
Okay, ja, sehr interessant.
Ich bin dort nicht dabei.
Mhm. Okay. Genau, uns würde auch interessieren, wie Sie eigentlich an die Informationen zur Geschichte gekommen sind, die dann eben Einzug in die Planung gehalten haben. Sie haben jetzt den Flugplatz als Beispiel genannt. War Ihnen das vorher einfach schon bewusst oder wurde es von Seiten der Stadt als Planungsgrundlage mitgegeben? Und auf welches AkteurInnen-Netzwerk konnten Sie dabei zurückgreifen, um eben mehr über die Geschichte des Ortes erfahren zu können?
Also beim Wettbewerb an sich waren in den Wettbewerbsunterlagen waren Ausschnitte der Geschichte. Also das ist durchaus üblich bei Wettbewerben, dass man eben schon so Grundlagen zum Ort mitkriegt. Und natürlich als Planer macht man sich dann mit dem Ort vertraut. Normalerweise fährt man auch hin, ich war auch dort. Aber das hat zu dem Zeitpunkt wenig Sinn gemacht, weil das war einfach komplett leer, das ganze Feld. Deswegen auch die Grundidee, dass man einen Hügel aufschüttet, weil so alles flach war dort. Und wir wollten einfach auch vom Gestaltungskonzept her einen Hügel schaffen, auf dem man dann auch rodeln kann oder so. Und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert. Es war noch so, dass während der Baustellenphase im ersten Winter Leute über den Bauzaun geklettert sind, um dort zu rodeln.
Okay.
Das ist ganz schön.
Mhm.
Dass so die Kernidee mit aufgeht.
Okay.
Und eben zur Geschichte, es ist, als Planer ist natürlich mal Wikipedia ein ganz guter Anhaltspunkt und dann gibt es immer wieder so Geschichtsseiten zu Orten in Wien, wo man sich vortasten kann. Generell ist es aber auch so, gerade bei der landschaftsarchitektonischen Planung, dass es schon auch vor allem auch darum geht, funktionierende Räume zu schaffen, die sich gut städtebaulich eingliedern. Und ich glaube, dass wir da auch ganz gut gelegen sind mit unserem Konzept.
Alles klar. Gab es dabei so geschichtliche Lieblingserzählungen, die Ihnen im Kopf geblieben sind? Vielleicht in Verbindung mit dem Flugplatz direkt, weil Sie auch sagten, dass es ein sehr positives Beispiel ist oder an dem Sie gern gearbeitet haben?
Da gab es ja einige Geschichten dazu. Während dem Wettbewerb war das gar nicht so. Also das, was ich jetzt meine, diese Zeppelin-Justierscheibe, ich glaube, so heißt das, die ist hängen geblieben. Die ist auch jetzt nicht direkt im Hannah-Arendt-Park, sondern am Weg nach, was ist das, Südosten runter, ist da im Boden auch diese Scheibe abgebildet. Ich weiß leider nicht mehr genau, was dort passiert, aber das ist ein richtiger historischer Ort, den man betrachten kann. Mhm. Das ist hängen geblieben und ansonsten aber vor allem auch die Geschichte von einem ehemaligen Kollegen von mir, der erzählt hat, dass dort früher mal Treibjagden stattgefunden haben auf dem Gelände. Mhm. Und das stelle ich mir so irre vor. Das erste Mal, als ich dort war, war wirklich nur Baustelle und irgendwie alles verwüstet und ganz weit weg ist ein Bagger am Horizont gefahren. In so einer ganz düsteren Abendstimmung. Das war sehr einprägsam, das Bild.
Okay, ja.
Die Vorstellung, dass da mal ein Park ist und Gebäude, hat das Niveau auch gar nicht gepasst. Der Hannah-Arendt-Park war zweigeteilt und der Teil mit dem Platz, der war irgendwie 3 Meter tiefer als der Parkteil. Also alles sehr, sehr spannend.
Sie haben jetzt schon sehr, sehr viel angesprochen. Was mich noch interessieren würde, wäre so Ihr Bezug zur Seestadt. Sie sagten, dass Sie, als Sie das erste Mal da waren, eben vor dieser kargen Landschaft standen, die eigentlich nur Baustelle war. Hatten Sie schon, bevor Sie dieses Projekt angegangen sind, einen Bezug zur Seestadt an sich, beziehungsweise zu dem Gelände, zu diesem Ort oder vielleicht auch zur Geschichte aus persönlichen Erfahrungen oder Erzählungen?
Auch schon. Eine Freundin von mir, eine Keramikerin, hat mir von dem Projekt ganz begeistert erzählt und dass sie überlegt, sich dort eine Wohnung zu nehmen. Und das war aber noch sehr weit weg. Ich habe damals noch in Berlin gearbeitet, bei Mettler Landschaftsarchitektur und habe den Wettbewerb ja auch mit, das war ja eine Koproduktion von Mettler Landschaftsarchitektur und Jevo Landscape. Und ich war am Anfang vom Wettbewerb noch in Berlin bei Mettler. Und habe dann gewechselt nach Wien zu Jevo mit demselben Projekt. Das war sehr angenehm. Und für mich eine Gelegenheit, wieder nach Wien zu kommen. Und gleich Volé wieder einzusteigen in ein Büro. Das war eigentlich sehr schön. Mhm. Aber sonst zur Seestadt an sich hatte ich vorher keinen Bezug. Danach, das Lustige ist, wir haben ja den Hannah-Arendt-Park abgeschlossen und dann noch den Maria-Trapp-Platz gewonnen. Und den auch noch geplant. Und ich wollte damals dann auch mich selbstständig machen, habe bei Dominik gekündigt bei Jevo und mitten in diesem Bürogründungsprozess kam dann eine Stellenausschreibung aus der Seestadt für den Projektmanager des öffentlichen Raums. Und ich glaube, ich habe den Job bekommen damals, weil ich sehr kritisch dem Projekt gegenüber war, weil es für mich damals auch klar war, es ist nicht gesetzt, dass das Projekt jetzt ein Erfolg wird. Das lässt sich gut an. Das Schöne ist, es gibt ganz viele Planungsebenen. Das stimmt sehr zuversichtlich, weil es dadurch einfach sehr resilient wird für Einflüsse von außen. Zwischendurch war ich sehr überzeugt, dass das Projekt eigentlich nicht scheitern kann. Jetzt zum Schluss war ich mir dann wieder nicht ganz so sicher. Man muss schon permanent auf die Qualitäten schauen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass eben in dieser Anfangsphase, wo die wirklich innovativen Sachen passiert sind, wo auch manche Fehler passiert sind, muss man natürlich auch einräumen, dass da sehr viel positive Energie da war. Und es eher um die Qualität der Seestadt ging. Und dann gab es einen Vorstandswechsel und der Aufsichtsrat dürfte da auch, das ist mein persönlicher Eindruck, immer mehr Druck gemacht haben, da jetzt auch wirklich Geld zu verdienen mit der Seestadt und dann auch richtig viel Geld zu verdienen. Und da werden dann einfach Abstriche gemacht in der Qualität, die nicht immer ganz so gut sind. Aber ja, es ist halt auch dadurch, dass es eben diese Public-Private-Partnership-Geschichte ist mit der Entwicklungsgesellschaft, die da vorgeschalten ist, geht es halt schon auch um viele finanzielle Interessen. Mhm.
Eine Frage hat sich uns im Prozess noch gestellt. Ich weiß gar nicht, ob Sie da so gut eine Antwort drauf geben können, aber wir versuchen es vielleicht einfach mal. Und zwar haben wir uns gefragt, warum diese sehr bewegte Geschichte auch dieses Ortes, der gekennzeichnet ist von Krieg, von Militär, von diesem Flugplatz, der lange bestanden hat und dann auch diese Aufgabe des Flugplatzes, warum der einzige wirklich offensichtliche Bezug zu dieser Geschichte ein Kinderspielplatz ist.
Wie gesagt, dass der Kinderspielplatz ein Thema kriegt, war mir persönlich ein Anliegen und den Flugplatz da aufzugreifen war nein. Mhm. den Rest der Geschichte zu thematisieren war, ich weiß es, das weiß ich echt nicht mehr, ob wir das im Büro besprochen haben oder nicht. Aber wieso weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen.
Okay. Alles klar.
Dafür ist es auch schon zu lange her.
Ja, stimmt, das sind schon ein paar Jährchen.
Das sind auch 10 Jahre.
Genau, ja. Gibt es abschließend noch was von Ihrer Seite, wo Sie das Gefühl haben, das fehlt vielleicht noch oder wäre vielleicht noch interessant in diesem Zusammenhang?
Vielleicht noch ein Input zum Flugplatz. Auch das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen, aber irgendwann im Gespräch mit der Marketingabteilung hat es geheißen, dass eben der Flugplatz bewusst nicht thematisiert wird, auch weil Fliegen und Wind sehr eng zusammenhängen. Und in der Seestadt ist es einfach sehr, sehr windig. Unangenehm. Mhm. Und deswegen wollte man da auch diese Konnotation nicht weiter aufbauen.
Wir danken Herrn Kastner für das Interview und sind überrascht, einen so offenen Einblick in den Planungsprozess erhalten zu haben. In der Recherche zum Hannah-Arendt-Zitat finden wir heraus, dass sie darin eigentlich über Kants Philosophie und dessen Instrumentalisierung im Eichmann-Prozess spricht. Sich darüber ihrer eigenen Philosophie anzunähern, dürfte schwierig sein. Doch so führt uns die Recherche zum Zitat letztlich zurück zu einem Kapitel der Geschichte des Platzes. Zu ihrer Biografie finden wir keine weiteren Verweise, bis auf ein Geburts- und Sterbedatum auf dem grünen Schild des Hannah-Arendt-Parks. Neben all den politisch-philosophischen Zugängen, für die sie bis heute gelesen und bewundert wird, war ihr Leben auch von der Flucht vor den Nationalsozialisten geprägt, die auch hier einst gelandet sind. Im Gespräch mit Anwohnerinnen bekommen wir den Hinweis, dass sich eine halbe Stunde zu Fuß vom Hannah-Arendt-Platz entfernt ein Gedenkwald befindet. Weg von den freudig kreischenden Kindern auf dem Spielplatz spazieren wir in den Wald, bis nur noch das Rauschen der Äste zu hören ist. 1987 pflanzten Schülerinnen und Schüler 65.000 Bäume in Gedenken an jüdische Opfer des Nationalsozialismus in Wien. Der gleichzeitig errichtete Gedenkstein war damals das erste Denkmal für Jüdinnen und Juden im öffentlichen Raum Wiens. Für die Auswahl des Ortes war die Geschichte des Flugplatzes damals allerdings kein ausschlaggebender Punkt. Und neben der symbolischen hat der Wald auch eine ökologische Funktion. Bereits 1988 eröffnet, ist er nun mit dem Bau der Seestadt näher ins Zentrum gerückt. Zudem wurde er 2017 geforstet und durch einen Steg ergänzt, der die spezifische Historie des Flugfeldes in Form von Zitaten einbezieht. Wir überqueren den Steg und laufen noch ein bisschen durch den Wald. Wir diskutieren über die planerische Perspektive, die Benennung der anderen Straßen in der Seestadt, den verniedlichten Spielplatz und Gedenken im Allgemeinen. Wie wir schon zu Beginn vermutet haben, ist das Thema zu komplex und zu vielschichtig für eindimensionale bzw. finale Antworten. Erinnern bleibt ein Prozess, der von politischen Entscheidungen geprägt ist und auf verschiedensten Ebenen des öffentlichen Lebens und im privaten Austausch stattfindet. Die Reflexion über die Historie eines Ortes kann im Kern möglicherweise selbst immer nur eine Momentaufnahme bleiben. Der Stadtraum ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen und jede neue Schicht überlagert zwangsläufig Orte der Geschichte. Ganz gleich, wie gewichtig oder banal die Geschichte sich zeigte. Was moderne Stadtplanung allerdings kann, ist Erinnerungsanker zu schaffen, die zur individuellen Beschäftigung mit dem aufrufen, was an diesem Ort geschehen ist.
Das war Channel Clayton Mithören zum Thema Stadträume am Hannah-Arendt-Platz. Die Episode wurde gestaltet von Tamina Spilke und Luisa Stank. Channel Clayton Mithören ist der Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Die Serie Stadträume entstand im Sommersemester 2023 an der Abteilung Kulturwissenschaften bei Corinna Lindinger und Florian Bettel.